Sehr gut, das funktioniert. Wunderbar.
Dann vielen lieben Dank, Herr Krüger, dass Sie eben mit mir das Interview machen. Freut mich sehr. Es wird sicher ein tolles Projekt daraus werden. Es steckt noch viel Arbeit dahinter, aber vielen Dank nochmal. Wenn ich Sie fragen dürfte, wer sind Sie eigentlich? Wo kommen Sie her? Was haben Sie gearbeitet früher? Wo ist Ihr aktueller Wohnort? Etc. etc.
Also ich komme aus Deutschland, wie man von der Aussprache unschwer hört. Aus Berlin, gebürtiger Berliner. War nach, bin dann noch zur Schule gegangen in Berlin, nach dem die Lehre gemacht zum Werkzeugmacher. Habe danach studiert, parallel zur Lehre in der Abendschule Fachabitur gemacht, dann das Studium angeschlossen zum Maschinenbauingenieur. War dann einige Jahre in Bad Kreuznach bei einer optischen Firma als technischer Ingenieur angestellt, mehrere Projekte dort begleitet. Bin danach dann zurück nach Berlin, habe dort einen Werkzeugbau übernommen, den ich dann fast 30 Jahre, knapp 30 Jahre geführt habe. Dann kam die Wendezeit dazu und mit der Wende viele Probleme, auch für Berlin. Auf einmal waren die ganzen Situationen eine andere. Wir waren auf einmal mitten im Osten und das ist aber ein anderes Thema, was dazu kam. Und bin dann, habe da in dem kurz nach der Wende dann die Firmen verkauft, aufgelöst, habe dann als freier Mitarbeiter für diverse Firmen gearbeitet, als Berater für die Fertigungstechnik und bin dann durch eine Beratung nach Bremen gekommen, habe dort den Vertrieb aufgebaut für den Werkzeugbau. Auf Zeit war das ein Job. Nach 3 Jahren bin ich zu einer größeren Firma gegangen, einer österreichischen Firma, auch im Maschinenbau, habe dort auch den Werkzeugbau deutschlandweit vertreten und dann nach kurzer Zeit nach Österreich und von hier aus dann weltweit den Vertrieb gemacht, bis sich das auch wieder änderte und habe dann in Linz 3 Jahre mein Hobby zum Beruf gemacht. Hatte dort eine Autospenglerei bis zur Pension und lebe jetzt seit 5 Jahren glücklich im schönen Bad Ischl.
Freut mich sehr. Was haben denn Ihre Eltern für Ausbildung gemacht?
Mein Vater ist auch Ingenieur gewesen und meine Mutter war kaufmännische Angestellte.
Perfekt, super, Dankeschön. Jetzt kommen wir zum Thema Umweltschutz oder generell zum Thema Umwelt. Welche Rolle spielt Umwelt oder Umweltschutz in Ihrem Leben? Was verstehen Sie eigentlich darunter unter Umweltschutz?
Naja, zunehmend, also die frühere Einstellung zur Umwelt war ja doch eine wesentlich andere, als sie heute schon prägnanter ist in den Köpfen der Leute, auf jeden Fall positiver als seinerzeit, wo sich über Umweltschutz niemand Gedanken gemacht hat, sondern ja, war einfach selbstverständlich und da. Und mit zunehmender Intensität auch der ganzen Arbeitsprozesse und der ist es im Grunde viel zu spät drüber nachgedacht worden, um die jetzigen Probleme, die wir jetzt haben, die ja vieles hausgemacht ist, oder vom Menschen gemacht ist, sage ich mal, vieles viel zu spät angegangen wurde. Das Thema war schon immer mal da und ja, gehört einfach immer noch mehr nach vorne in den Mittelpunkt und auch unten viele Sachen umgestellt, wenn ich da an den Plastikmüll denke und wo wir also ja sehr stark mit dran sind.
Also von den Themen, von den Bereichen her, Plastik ist ein großer, oder Plastikverbrennung, Plastikmüll, ein großer Bereich.
Kunststoff war immer schon ein Thema, aber wie gesagt, man hat sich da keine Gedanken drüber gemacht. Es wurde immer mehr produziert, immer mehr Maschinen dafür und immer überall. Man kann sich ja den Kunststoff heute nicht mehr wegdenken. Das war ja jetzt, man kann es nicht so verteufeln, aber über die Entsorgung und über das Recycling und solche Sachen, das ist das Problem, weil der Kunststoff viel zu große Unterschiede hat in den einzelnen Sorten, dass man die vernünftig wieder recyceln kann. Ne?
Haben Sie ein bestimmtes Schlüsselerlebnis zum Thema Umweltschutz, das Sie geprägt hat oder das Anlass dafür, dass andere Einstellungen gehabt haben oder haben.
Naja, Schlüsselerlebnis, die ersten waren schon kurz angesprochen, die Ölkrise, die damals anfing und darüber natürlich auch die Produktionsmittel, Probleme kriegten, der ganze Verkehr schon drüber nachgedacht wurde, zwangsläufig durch dieses Ereignis, dass da verkehrsfreie Tage waren und so. Und das waren, da kamen so die ersten Ansätze, dass man offiziell drüber sprach und dass man überhaupt drüber sprach. Alles andere kam eigentlich viel zu spät.
Haben Sie das dann sehr positiv, negativ wahrgenommen?
Man hat es überhaupt registriert, dass das Problem da ist. Aber vorher hat da keiner drüber gesprochen. Aber war auch kein Thema in der Presse oder sonst wo.
Und Sie haben ja also so einen Wandel auch durchlebt. Sie haben waren ziemlich, Sie haben viel gereist, waren ziemlich, haben die Welt auch entdeckt, sage ich mal. Und haben Sie im Zuge der langen Lebenserfahrung einen Meinungswechsel gehabt oder in Bezug auf die Einstellung zur Umwelt vor einigen Jahren und die Einstellung heute?
Also da gab es wirklich ein Schlüsselerlebnis, und zwar hatte ich vor 30 Jahren oder fast 40 Jahren hier in der Karibik Urlaub gemacht, und eine wunderschöne Gegend, landschaftlich sehr schön, und da fiel mir das erste Mal auf, dass unheimlich viel Kunststoff hinter den Häusern einfach auf den Haufen geschmissen wurde, und der lag da und war also für uns, passte das in die schöne Gegend überhaupt nicht rein. Und da auch angesprochen auf Einheimische, warum wir nicht einfach hinter das Haus schmeißen, da kam die Antwort ja von einer Stelle da: Ja, die Leute sind es von früher gewohnt, ihre Bananenschalen und ihre Kokosnüsse und alles wurde hinter das Haus geschmissen und verrottete. Und da schmiss man automatisch auch den neuen Müll hin, der nicht verrottet. Und deshalb war eben überall schon damals die Anfänge von den jetzigen Problemen zu sehen, die sich dann natürlich vervielfältigt haben, weil alle so auf der ganzen Welt in den so dachten, mehr oder weniger. Das war eigentlich so ein Schlüsselerlebnis, wo mir das erste Mal bewusst wurde: Mensch, wir müssten da irgendein System finden, wie man den Mist auch wieder verwertet oder vernünftig abbaut.
Haben Sie schon bewusste Handlungen gesetzt zum Umweltschutz oder die zum Umweltschutz beigetragen haben?
Zu der Zeit damals noch nicht. Da hat man natürlich schon geschaut, dann, also wie man es von zu Hause gewohnt war, den Müll natürlich im Mistkübel zu schmeißen und auch immer mitzunehmen, wenn man irgendwo spazieren geht oder so, dass man es nicht einfach in die Umwelt schmeißt. Das haben wir von zu Hause aus eigentlich mitgekriegt, weil mein Vater war Jäger und der hat da also sehr schon darauf geachtet. Und deshalb ist es bei mir eigentlich nie so vorrangig ein Thema gewesen, da besonders drauf zu achten. Meinen Kindern haben wir das genauso beigebracht, ob man nur auf den Berg geht oder sonst wohin, dass man seinen Müll gefälligst wieder mitnimmt. Aber ja, das war eigentlich von Anfang an so.
Besten Dank. Jetzt haben wir das Allgemeine zum Umweltschutz abgehakt. Jetzt würden wir zu den themenspezifischen Sachen kommen. Zum politischen Engagement. Haben Sie in Bezug auf den Umweltschutz sich schon einmal politisch engagiert irgendwo? Gar nicht. Okay. Und gibt es Themen, für die Sie sich heute einsetzen würden oder die Sie als zentral erachten, wo man sagen können, okay, dies möchte ich gern umsetzen?
Ja, da war das schon angesprochene Umweltverschmutzung halt, dass man eigentlich da überregional jetzt mittlerweile handeln muss, weil es weltweites Problem ist. Und wenn ich mir die Meeresverschmutzung nur anschaue, dass heute immer noch Schiffe ihren Mist ins Wasser schmeißen oder Verklappungen offiziell nicht mehr erstattet sind, aber inoffiziell weiß jeder, dass es gemacht wird, dass man Tanker mit dem letzten Mist fahren lässt, der so viel Dreck produziert, ein Tanker so viel Dreck produziert wie alle Autos der Welt zusammen, ja, und dass da nichts gegen gemacht wird und dass auch gegen die Luftfahrt genauso nichts in der Richtung unternommen wird, die Abgase dort zu reduzieren, und das weiß jeder, und trotzdem wird es totgeschwiegen. Oder auch diese sogenannte tolle E-Auto, wenn man die Ökobilanz sich anschaut, die ist eine Katastrophe, da kann man jedes noch moderne andere Auto für fahren. Also das sind so Sachen, da wird die Umwelt zerstört, bewusst zerstört, und trotzdem wird es propagiert als das tolle Errungenschaft, die tolle Errungenschaft, also das, was es wirklich nicht ist. Das ist nur eine Notlösung, weil die momentan, ja, sagen wir mal so, weil die Autoindustrie durch irgendwelche Schummelsoftware extrem negativ in die Presse gebracht hat, das eigenverschuldete Problem geschaffen hat. Und nur mit E-Mobilität ist das nicht zu lösen. Bin nach wie vor der Meinung, und da bin ich nicht der Einzige.
Woher haben Sie die ganzen Informationen bekommen zum Thema Umweltschutz? Radio, Fernsehen?
Ja, alles zusammen. Alle
Zeitungen?
Ja, alles zusammen. Zeitungen, Fachzeitschriften, alles Mögliche.
Super. Kommen wir zum neuen Thema Transport und Mobilität. Da, Sie haben das Auto schon angesprochen. Hat das Auto eine große Rolle in Ihrem Leben gespielt?
In meinem Leben sicher. Das ist auch mein Hobby. Ja. Davon abgesehen, dass das Auto, die Entwicklung des Autos oder überhaupt die Transporte mit dem Auto sicherlich zu überdenken sind. Aber die Richtung, gerade wenn man jetzt an den Schwerverkehr denkt, da ist schon seit ewigen Zeiten verschlafen worden, den Schwerverkehr von den Straßen runterzukriegen und auf die Bahn. Und da bin ich der Meinung, hätte schon vor 30 Jahren, da war das Thema immer auch schon aktuell, dass man darüber gesprochen hat, dass der Schwerverkehr von der Straße weg muss. Aber die Bahn hat es nie geschafft, das in die Reihe zu kriegen. Ne? Und ich war immer der Meinung, das habe ich damals auch mal versucht zu propagieren, dass eigentlich der Schwerverkehr, der Fernverkehr, alles auf die Bahn gehört und die Lastwagenverteilung nur im Umkreis von maximal 300-400 Kilometern vom Bahnhof mit LKWs passieren sollte. Und nicht, dass man von Norwegen nach Italien mit dem Lastwagen fährt, weil die Bahn nicht dazu imstande ist, das hinzukriegen. Also das ist eine Logistik. Problem, das ich nie verstanden habe, dass das nicht zu lösen ist.
Also die Mobilität so einschränken, dass man sagt, wie kann man die CO2-Ausstöße so reduzieren, alles auf die Bahn, mehr oder weniger.
Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und wenn also heutzutage, die Schiffe werden ja auch mit Containern beladen und absolut, dass sie nicht sauber sind, aber dieses System muss ja mit der Bahn, müsste ja genauso funktionieren können. Oder mit LKW rauf auf die Bahn und dann wieder runter, oder ja, da muss nicht einer im LKW sitzen, da fährt den einer auf die Bahn und da, wo er ankommt, holt ein anderer den von der Bahn wieder ab und bringt es dahin, wo es hingehört. Ja, also
einfach eigentlich, ja.
Aber das Problem besteht, solange wie ich tätig bin, dass die Bahn das nicht auf die Reihe kriegt, auch terminlich einzuhalten, so wie es die Industrie möchte. Da ist jeder Lastwagen flexibler und schneller als die Bahn, das ist leider so. Warum auch immer.
Das freut mich sehr, dass Sie schon das Schlüsselerlebnis eben erwähnt haben, auf die Frage hin, ob Sie bei den Fernreisen sich schon einmal Gedanken über den Umweltschutz gemacht haben.
Ja, sicherlich. Deshalb fliege ich auch nicht mehr in letzter Zeit. Wenn es machen, wir bleiben urlaubsmäßig. Zwar auch mit dem Auto, aber alles hier in mehr oder weniger in erfahrbarer Gegend. Und deshalb ist auch der Grund, weshalb ich hier wohne, weil es hier so schön ist, kann man nicht wegfahren. Aber man will ja trotzdem mal andere Gegenden sehen, und das machen wir halt meistens, wenn mit dem Auto.
Spielt es für Sie eine Rolle, wo das Obst und Gemüse stammt, wo das herkommt?
Ja, ganz wichtig. Also da schaue ich sehr stark drauf, dass man die regionalen Sachen bevorzugt kauft. Ich weiß nicht, zum Beispiel Kartoffeln aus Israel haben, wenn die hier vor der Haustür wachsen.
Mhm.
Und das war ein Thema, wo ich mal eine Diskussion auch mit einem Laden für Leitung von einem Supermarkt hatte, wo ich gesagt habe, habt ihr keine hiesigen Kartoffeln? Da waren nur, da bin mir gar nicht aufgefallen. Da sag ich, na, dann schau mal hin, habe ich keine gekauft. Und so gucken wir mit dem Obst hinaus. Gut, ich muss nicht im Winter Obst haben oder Gemüse haben, was einfach hier zu der Zeit nicht wächst. Das ist viel besser, man nimmt es dann, wenn es regional ist, da ist, und wenn es einzufrieren geht, friert man es ein. Ja, aber ich muss nicht, kann ich, bin dagegen, dass alles überall verfügbar werden muss zu jeder Jahreszeit. Das strebt meinem Gefühl auch umweltseitig.
Haben Sie die Einstellung jetzt erst bekommen? Oder?
Ja, schon immer.
Schon immer?
Ja, ja, immer geschaut, dass man vorrangig die regionalen Sachen nimmt, weil das immer schon gegen den Strich ging.
Kommen wir zum Thema, was Sie schon angesprochen haben, die Ölkrise. Wie erlebten Sie eigentlich die Ölkrise, so die Anfänge, oder wie wurden Sie genau auf die Problematik aufmerksam?
Ja, das war noch in relativ jungen Jahren. Da hat man es einfach nur gemerkt, dass eben freie oder beziehungsweise an bestimmten Wochentagen nicht gefahren werden durfte oder nur mit wechselnden Nummern, Endnummern von Kennzeichen her, bis hin zu kompletten Sperrungen oder Verbot des Autofahrens, wo auch alle Straßen mehr oder weniger leer waren, wo man auf der Straße spielen und fahren konnte und Radl fahren und auf der Autobahn und was weiß ich. Das war das eigentliche Erlebnis, aber nachhaltig war es auch nicht. Das war ein Problem, das kurzfristig da auftrat, weil eben Öl nicht mehr so zur Verfügung stand, wie wir es gewohnt waren. Aber die Nachhaltigkeit hat es null gebracht. Das war eine Zeit, die vorüberging. Ohne dass man da große Einschränkungen hatte.
Also einen großen Einfluss hatte die Ölkrise nicht so auf Alltag, auf das Alltagsleben oder etc. etc.
Nicht wirklich. Alles verkraftbar.
Und ein offizielles Ende der Ölkrise, gab es das eigentlich?
Das wurde irgendwann mal wieder eingeschlafen, wie immer. Wie bei allen Demonstrationen gegen irgendwas. Und von daher irgendwann war wieder alles normal.
Das Erdöl für den Benzin kommt ja aus unterschiedlichen Regionen, aus der ganzen Welt, und es passieren leider immer wieder große tragische Unfälle. Zum Beispiel auch 1989 die große Ölpest, Stichwort Exxon Valdez, oder auch 2010 British Petroleum, eine große Krise. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Man hat es als diese Katastrophe wahrgenommen, die da ist, und da immer nicht verstanden, trotzdem diese Sachen ja meistens verhinderbar gewesen wären. Ja. Denn jeder wusste, dass ein Tanker eben bestimmte Sicherheitsbestimmungen haben muss, und die wurden meistens unterlaufen. Ja. Und ein Tanker, wenn man solche sensiblen Sachen transportiert, da darf das eigentlich nicht hoch genug sein, dass man eben sagt, wenn heute ein sicherer Tanker, so sicher wie man ein Schiff halt machen kann, da sein kann, dann muss eben 3 oder 4 Sicherheitsbleche drumherum sein, sage ich mal vereinfacht. Und nicht nur 2. Ja? Mhm. Oder dass man eben einfach auch da die Bohrungen, die wir jetzt wieder ansprachen mit dem vor Amerika, dass man da einfach nur zu wenig Sicherheitsdenken dabei hat, vorm Profitdenken, die gerade in dieser Industrie wird so viel Geld verdient, dass sie da eigentlich die Sicherheit auch zu wenig vorgegeben oder vielleicht sogar auch zu wenig überwacht wird, ob es eingehalten wird, dass sowas überhaupt passieren kann. Denn viel daraus gelernt hat man da nicht, sondern waren immer wieder mal Tanker vor Frankreich oder so, wo sowas passiert, wo man hinterher dann, wenn man mal nachliest, was ist da überhaupt passiert, ja, da ist irgendein Leck reingeschlagen worden, sowas darf einfach nicht passieren oder sollte nicht passieren, wenn man die Standards, die schon bekannt sind, einhält. Und die werden meist nicht eingehalten bei solchen Sachen. Das ist das Problem. Wer kontrolliert? Ja, die dürfen fahren in öffentlichen, in großen, in freien Gewässer, aber die dürften meines Erachtens, so ein Schiff darf nicht irgendwo reinfahren, dann fahren sie nicht mehr. Wenn sie nirgendwo entladen können und wenn die Häfen das nicht aufnehmen, dann werden sie von alleine das abschaffen. Ne? Aber das ist das Problem, da sagt keiner was dagegen, da gibt es so eine starke Lobby, diese Tanker gehören ein paar Handvoll von Leuten und die haben solchen Einfluss, dass wieder Geld das erste Thema ist. Ne? Das ist das Schlimme daran.
Wie sehen Sie die Ölförderung oder die Ölwirtschaft heute? Also problematisch?
Da hat sich im Prinzip nicht viel geändert. Ich möchte mal weiter, ja, ob das jetzt die, ja, wenn man sieht, wie die Schiffe heutzutage sind, sie sicherlich besser als vor 30 Jahren. Aber so ein Tanker fährt halt auch 30 Jahre und von daher fahren so eine tickenden Zeitbomben heute noch rum. Das ist das Problem. Kann jederzeit wieder passieren in der Richtung. Und die gehören einfach rausgenommen. Weg. Da ist aber keiner für zuständig. Weil die fahren hier unten unter einer Billigflagge und da.
Ja, große Problematik, das stimmt.
Da ist aber weltweit, da ist weltweit ein Problem ist, kann nicht ein einzelner Land oder ein einzelner Staat nicht lösen. Das ist das Problem. Man sieht ja, wie in der EU schon die unterschiedlichsten Meinungen sind, na, wie soll das weltweit sein?
Besten Dank. Kommen wir nun zu einem Thema, nämlich Tschernobyl. Tschernobyl ist auch mir noch ein Begriff, mehr oder weniger, ich habe es nicht erlebt, aber welche Emotionen, Begriffe, Gedanken kommen nun im Kopf vor, wenn Sie an Tschernobyl denken oder wenn Sie den Begriff hören?
Ja, ich habe es ja als junger Mensch erlebt und wir haben also alle Ängste davor gehabt, weil eben auch ständig darüber berichtet wurde, wo die Wolke langzieht und die zog ja dann auch nach Europa rüber. Und das Problem ist halt nur, dass dann gab es keinen Salat mehr essen und dies nicht mehr essen und das nicht mehr essen, weil es dann nur noch vorher auch immer mit einem Geigerzähler kontrolliert wurde, auch bei uns und unsere Fälle ja auch, obwohl wir ja ziemlich weit weg davon waren, meint man, wir haben bloß eine Welt. Die Strahlungen, die sind natürlich da und die waren in der ersten Zeit extrem stark auch, man merkt es halt nicht und das ist das Problem. Ja. Man merkt es nicht, man sieht es nicht, man riecht es nicht, man schmeckt es noch nicht mal, aber man kann es messen. So. Und das war einfach eine Zeit lang, eine gewisse Zeit, wo drauf geachtet wurde, wo man also da mit vielerlei Sachen vorsichtig umging, was natürlich auch im Laufe der Jahre wieder abgeschwächt ist. Und da hätte eigentlich die Problematik überhaupt schon weiter aufgegriffen werden müssen wegen mit Stromerzeugung, ob es überhaupt sinnvoll ist, diese risikoreiche Technologie weiter zu forcieren zur damaligen Zeit. Da hat sich aber keiner Gedanken drüber gemacht. Hieß immer, alle anderen sind sicher, nur der nicht. Und ja, wie sicher die letzten Endes sind, das merkt man dann meist zu spät.
Wie haben Sie von der Katastrophe erfahren? Über Zeitung, über...
Ja, damals im Fernsehen halt.
Fernsehen.
Presse, Fernsehen.
Und waren die Folgen auf Ihr Alltagsleben, waren die spürbar? Sie haben den Salat erwähnt. Oder waren auch andere Lebensmittel betroffen?
Schwammerl und alle möglichen Sachen, alles was in der Erde wächst. Weil irgendwo die Strahlen sich in die Erde begeben, durch Regen und das weiß man ja mehr oder weniger. Und da war natürlich dann wurde die Wolke verfolgt im Fernsehen und wo welche Gebiete da sind. Und Ja, aber jetzt eine wirkliche Veränderung, ähnlich wie bei der Ölkrise, irgendwann hat keiner mehr von gesprochen. Mhm. Dann war das Thema wieder mehr oder weniger weg. Ich meine, kam natürlich immer wieder zu den Jahrestagen, dass das Thema immer wieder hochkam und dann die Diskussionen überhaupt über Kernkraftwerke in Europa, in Deutschland, wo gegen demonstriert wurde, wo die massiv gegen demonstriert haben, auch im norddeutschen Raum und Endlager, was ja immer noch nicht geklärt ist. Das sind so alles Themen, wo ich sage, man kann nicht irgendeine Technologie so stark ausbauen, wie sie jetzt ausgebaut wurde, wenn man nicht weiß, wie man das Endproblem löst. Das sind wir wieder auch beim Kunststoff. Der zwar nicht ganz so präsent ist, oder ja, beides ist nicht so sichtbar. Das ist das bei beidem das Problem.
Haben Sie dann auf die Lebensmittel verzichtet? Salat, Schwammerl, haben Sie das bewusst eingehalten?
Ja, das hat man damals, da hat man schon drauf geachtet, abgesehen davon, dass du kaum auch noch in den Geschäften dann gekriegt hast in der Zeit, dass es einfach vorher schon aussortiert wurde. Und da hat man dann schon drauf geachtet.
Konnten Sie die Auswirkungen selbst am Körper spüren? Man spricht immer von so einem Kribbeln in den Fingern oder in den Füßen.
Also dazu, glaube ich, waren die Strahlung zu gering, die wir da dann ausgesetzt waren. Also wie spürt körperlich hat man da nichts. So dicht waren wir ja nicht. Gott sei Dank doch nicht dran.
Es hat dann ja Jahren später wieder so einen Atomunfall gegeben, Fukushima. Welche Emotionen hatten Sie dazu, dieselben wie damals?
Ja. Das Gleiche, dass man nicht daraus gelernt hat, dass man da noch mehr Risiko hat, wenn man solche Sachen an gefährdete Orte stellt, wo man weiß, dass da was passieren kann. Also da habe ich überhaupt kein Verständnis für.
Wenn dann die Frage kommt, wie sind Sie zur Atomkraft eingestellt? Welche Meinung haben Sie dazu? Positiv, negativ?
Naja, wie schon gesagt, also man kann nicht, bin ich der Meinung, man sollte nicht irgendwas machen, wo man nicht weiß, wie man die Abfälle entsorgt. Und jetzt kann man da unterschiedlicher Meinung zu sein, ja, dafür machen sie keinen Dreck und keinen Staub wie in einem Kohlekraftwerk. Beides ist nicht richtig. Aber umgekehrt kommt dann wieder die Frage, wie soll man alle, und wir sind nicht alle Länder sind so in der glücklichen Lage wie Österreich, dass man so viel Naturstrom durch Wasserkraft erzeugen kann noch. Und da ist halt die Frage, man kann nicht die ganzen Kraftwerke abschalten, ob Atom oder Kohle, wenn man keine Alternativen hat. Andererseits, wie schon gesagt, E-Autos, E-Mobilität braucht immer mehr Strom. Wir brauchen immer mehr Strom. Ohne Strom geht nicht mehr die Heizung und nichts. Aber keiner macht, ja, ist alles schön und gut, das abzuschaffen, bin ich auch dafür. Aber welche Alternativen haben wir in der industriellen Gesellschaft, um trotzdem weiter zu existieren? Keiner will sein Windrad vor der Tür haben, auch verständlich, aber der Strom soll irgendwo herkommen. Ein Atomkraftwerk will eh keiner strahlen. Deshalb Atomkraft vom Prinzip her ist zu lösen, die Sicherheit nach wie vor, dass eben nichts 100%iges gibt es nirgendwo, aber dass nach Möglichkeit da nichts passieren kann, das wäre eine Alternative, um da weiterzukommen. Und vor allen Dingen, was macht man mit dem Müll, mit dem atomaren Müll? Und von daher, ja, es ist schwer. Es kann man nicht einfach daran abschaffen und zumachen. Aber die Kohle ist nicht das Beste, das wissen wir alle. Umwelt ist auch wieder da das Thema, dass es eben viel Dreck in die Gegend pustet. Also schwer.
Alternativen suchen, Alternativen aufbauen.
Die Windräder sind auch sicherlich nicht. Die haben wieder für die Vögel und für die Geräusche, die sie machen und. Also ist auch nicht der Nonplusultra. Aber was ist denn richtig? Wasserkraftwerk, ja. Vielleicht noch die beste Alternative. Aber wie gesagt, die reichen nicht aus.
Fällt Ihnen nur was anderes ein? So zum Thema, also Alternativen zum Thema Atomkraftwerk, wie man Energie umnutzen kann. In Österreich ist sicher die Wasserkraft sehr sinnvoll.
Auf jeden Fall.
Ja.
Aber auch die muss man fairerweise sagen, ist nur dann sinnvoll, wenn die Bäche und Flüsse und alle funktionieren. Und wo, wenn wir unser Wasser nicht mehr von den Bergen kriegen, was passiert dann? Wenn die Gletscher nachweislich ja immer weniger werden, was passiert dann, wenn die nicht mehr da sind? Da kommt ja nur noch mal unsere Reserve für her, unsere Wasserreserve. Und da fängt natürlich dann auch wieder die Nutzung des Wassers an. Wo fängt, ja, wir sind hier in der glücklichen Lage, dass wir relativ sauberes Wasser noch aus dem Berg und aus überall herkriegen. Aber wenn du dir den Rest der Welt anguckst, die wären glücklich, wenn sie unser Abwasser kriegen würden. Was wir als Abwasser bezeichnen. Ja, naja.
Stimmt. Thema Solar, sinnvoll?
Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Alternative. Ja, die haben wir eben nicht dran gedacht, das ist vollkommen richtig. Da bin ich natürlich der Meinung, dass in der Richtung überhaupt Photovoltaik noch viel zu wenig gemacht wird. Ja, dass man überlegt, unsere Dächer, die immer noch mit Ziegeln gedeckt werden, was da für eine Flächen sind, wo man sie nutzen könnte, Solarenergie. Das ist natürlich eine Riesensache. Da habe ich eben nicht dran gedacht, das stimmt. Also das wäre mit Sicherheit eine Technologie, die sich ja schon mächtig entwickelt hat und auf jeden Fall ausbaufähig ist und noch wesentlich mehr nutzbarer sein könnte, als man so nutzt.
Mhm. Vielen Dank wieder. Nächstes Thema. Thema Waldsterben. Haben Sie die Diskussion um das Waldsterben in den 1980er Jahren miterlebt? Inwiefern, woher? Radio, Fernsehen, Zeitung?
Ja, auch persönlich, wie gesagt, mein Vater war Jäger und da waren wir natürlich als junge Leute viel im Wald schon unterwegs und da hat man es natürlich wirklich miterleben müssen oder nicht übersehen können, sage ich mal, dass doch bestimmte Gebiete oder bestimmte Baumarten besonders gefährdet waren, wie heute auch. Da war aber auch dann wieder eine Zeit lang sehr aktuell in der Presse und wie alles im Leben, wenn es dann doch zur Routine wird und dann wird es auch wieder irgendwo aus dem Hauptfokus entgleiten, bis dann wieder mal irgendwann irgendwo durch Käfer oder sei es was anderes wieder das Thema aufkommt. Oder durch Monokulturen, das war damals auch schon ein Thema, dass man also darüber gesprochen hat, abholzen und nicht mehr Monokulturen aufforsten. Indirekt hat man damit zu tun gehabt, ja. Aber
also haben Sie das im Heimatort eben miterlebt schon?
Ja.
Kindheit. Ja, hat das Waldsterben Ihre Sichtweise auf den Umweltschutz verändert? Oder wenn Sie heute darüber nachdenken?
Das ist ja eben das Problem, dass man sich da zwar drüber dann Gedanken macht, aber wirklich verändert hat, glaube ich mal, möchte ich mal behaupten, vielleicht nur der Waldbauer, der dann doch mal anders aufgeforstet hat als vorher. Ja? Aber wir als Städter oder als normale Konsumenten waren da zwar von betroffen indirekt, aber nicht wirklich. Dass man da irgendwelche Veränderungen selbst gemacht hat. Das ist leider so.
Und ist das Thema heute noch präsent oder aktuell, glauben Sie?
Naja, jetzt wieder, was man ja sieht, jetzt die letzten Jahre. Wenn man mit der Holzwirtschaft ein bisschen spricht, hier, wir haben Bekannte da, was der rausholen muss aus dem Wald, weil es kaputt geht und wegen der Borkenkäfer jetzt ein großes Thema ja auch in Österreich ist. Das ist schon letztendlich auch irgendwo durch die Klimaveränderung hervorgerufen, dass die Viecher halt mehr als normal sich vermehren. Ne? Die Trockenzeiten im Sommer merken wir ja auch hier.
Wird es zukünftig noch schlimmer werden, oder?
Ich befürchte, das wird schlimmer werden. Man merkt es ja, dass auf der einen Seite Australien brennt und auf der anderen Seite Indien absäuft. Also da sind irgendwo, die Verteilung stimmt bei weitem nicht mehr so, wie es mal war. Die Pole schmelzen, und gerade jetzt wieder so einen interessanten Bericht im Fernsehen darüber gesehen. Und das sind Sachen, die natürlich uns irgendwo betreffen. Aber jetzt kann man natürlich darüber philosophieren, können wir es verhindern. Über Jahrtausende gesehen gab es immer Eiszeiten, warme Perioden. Warum sind die Inkas verschwunden? Also das sind alles Fragen, die man sich stellen kann. Das sind Ereignisse auf der Welt, die wir vielleicht beschleunigen, aber nicht verhindern können. Wenn die waren über Jahrtausende gesehen, wenn man sich die Eisschichten anschaut und da waren immer warme Zonen, kalte Zonen dabei. Und immer wenn es irgendwo eine hohe Kultur war, kam irgendein Ereignis und alles war wieder kaputt und alle mussten wieder von vorne anfangen. Ich meine, das war nicht sehr förderlich für die Jugend. Aber das ist nun mal im langzeitigen Lebenszeit der Erde immer so gewesen. Und wir stehen wieder vor einer Veränderung, vor einer großen. Ob wir sie jetzt beschleunigen oder nicht. Über lange Sicht gesehen wird was passieren, was wir nicht beeinflussen können. Naja, ist leider so, oder?
Haben Sie dann konkrete klimatische Veränderungen, also ganz spezielle, ob jetzt in Deutschland oder in Österreich, miterlebt? Beispiel in Österreich zum Beispiel die Lawinenkatastrophe Galdür etc. Und sagen Sie, dass dann die Umwelt oder die Umweltveränderungen verantwortlich sind dafür?
Also ich sag mal, die Lawinengeschichten sind ja oftmals auch hausgemacht oder selbstgemachte, von durch Menschenhand gemachte. Früher hat man eben an solchen gefährdeten Stellen nicht gebaut und man wusste eben, da kann was passieren und man weiß auch, dass es starke Winter gibt und weniger starke Winter, das ist auch nichts Neues. Und dass man da eben genauso die Hochwässer an der Donau, die ich also miterlebt habe hier, ist ja auch eine Sache, die immer schon gegeben hat, die ist ja auch nicht neu. Und wenn man zurückschaut, waren auch entsprechend hohe Pegelstände schon vor 30, 40, 50, 100 Jahren. Also das sind alles Sachen, die nicht unbedingt jetzt direkte Folge davon sind, aber die natürlich durch diese ganze Umwälzung auf der Welt, klimatische Umwälzung, wieder mehr kommen, wieder häufiger da sein werden. Ob die nun jetzt unbedingt nur durch uns nur 100% verursacht sind, möchte ich mal noch dahin stellen lassen. Hier war auch mal mehr und zwischen den Bergen. Also,
waren Sie persönlich von so einer Katastrophe betroffen?
Hochwasser habe ich miterlebt, ja.
Ja.
Das habe ich das erste Mal voll miterlebt. Früher fand ich immer ein Haus am Bach sehr schön. Als ich das dann da erlebt habe, habe ich gedacht, wie schnell so ein Bach zum reißenden Fluss werden kann. Lieber dann ein bisschen weiter weg wohnen. Oder?
Ja.
Ist einfach so. Oder Donautal überhaupt. Ja. Ich meine, die Leute, die da wohnen, mit denen haben wir dann ja natürlich, ja, das hatten wir immer, halt nicht so hoch. Aber wir haben immer unser Hochwasser gehabt, in dem Auslaufbereich von der Donau zum Beispiel. Und wenn man es jetzt einseitig eindämmt, dann läuft das Wasser, läuft es auf der anderen Seite irgendwo. Man kann das Wasser nicht hundertprozentig, man kann es nur umleiten, aber nicht verhindern, dass solche Sachen passieren.
Und zukünftig gesehen, Sie haben schon erwähnt, dass Sie glauben, es wird was passieren, es wird eine große Veränderung kommen. Auf kurz oder lang?
War immer so. Wenn man mal die Geschichte der Erde betrachtet, waren immer, wie schon gesagt, immer Veränderung. Wir haben das Glück, dass wir jetzt in einer relativ ruhigen Zeit gelebt haben oder leben. Aber dass die Erde immer über einen großen Zeitraum sich verändert, dann brauchen wir bloß in die Geschichte gucken. Vielleicht werden die Intervalle kürzer, das mag sein. Aber eine Veränderung war immer da.
Und kann man jetzt da ganz konkrete Handlungen setzen oder Sie persönlich Handlungen setzen, um solche Katastrophen zu vermeiden oder zu lindern? Oder gibt es da also spezielle Handlungen? Welche würden Sie machen? Welche Handlungen würden Sie setzen zukünftig?
Tja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Wir sind so vernetzt, dass, sagen wir, der Einzelne zwar irgendwo schwer zu sagen. Als kleiner Wicht kannst du nur in deinem Bereich schauen, dass du eben den Dreck mitnimmst, wie schon vor am Anfang gesagt, dass du also die Mülltrennung beachtest, dass du möglichst schaust, regionale Sachen zu kaufen, den Transportwege verhindern. Das sind die Themen, die wir vorhin schon hatten für uns Kleine. Die großen Probleme werden leider, siehe Amerika, totgeschwiegen oder verneint. Und wenn da nicht weltweit ein Umdenken stattfindet, auch China oder sonst wo, dass da eben Veränderungen nur weltweit existieren können. Wir haben nur eine Luft und irgendwann kommt der Dreck immer irgendwo wieder an. Wir haben auch dasselbe auf den Weltmeeren. Ja, der Dreck, der in China ins Wasser geschmissen wird, den fressen die Fische auch bei uns irgendwann. Und da ist eine weltweite eine Veränderung des Denkens nötig.
Haben Sie da, weil Sie gerade das Meer angesprochen haben, im Mittelmeer die Algenansammlung oder die Verschmutzung, die Wasserverschmutzung mitbekommen mit den Giftalgen, so 89?
Klar, das hat gerade auch an der italienischen Küste war eine Zeit lang extrem das Problem. Und dann fängt man an zu überlegen, wo kommt es her, dass eben von den Felddüngungen das ganze Wasser über die Flüsse ins Meer kam und dass da extrem an diesen Küstenbereichen das vorkam. Und dann, da fing eigentlich erstmal an, so ein bisschen umzudenken. Und ist aber mit der Düngung, Glyphosat, genau dasselbe Thema. Ja, das hier weiß jeder, dass es nicht in Ordnung ist und trotzdem wird es nicht verboten. Das sind so Sachen, die verstehe ich nicht, weil dann doch wieder die Lobby der Chemikalienhersteller wahrscheinlich so groß ist, dass sowas nicht verhindert wird. Und da habe ich auch meine Schwierigkeiten mit, das zu verstehen.
Ja, ich verstehe Sie voll. Sie haben schon das Glyphosat angesprochen. Zum Thema Landwirtschaft. Glauben Sie, dass dann die Landwirtschaft zukünftig noch mehr darunter leiden wird? Oder dass da zukünftig was oder Gegenmaßnahmen gesetzt werden, damit man die Weiden so lassen kann, wie sie sind? Oder in die Richtung?
Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Also ich sage mal auch gerade, man wird zwar nicht unter diesem drumherum kommen, größere Viehhaltung auch zu machen in Großbetrieben, aber ich finde, die ländliche Region sollte mehr gefördert werden, wer wieder auf Bio- und Nahversorger achtet, um einfach die Umwelt zu erhalten. Und die jetzt die Massentierhaltung machen, um jetzt alle zu versorgen, wie man so meint, da wir hören meines Erachtens eine bessere Überwachung der Entsorgung vom Ganzen. Das darf man einfach nicht nur auf die Felder so streuen, wenn vorher die Viecher mit irgendwelchen Medikamenten auf Gesundheit getrimmt werden, weil letzten Endes wieder durch die Düngung ins Erdreich kommt und wir dann Erdäpfel oder sonstige Sachen wieder mitkriegen. Ja? Also da ist meines Erachtens wird da viel zu wenig drauf geachtet, wo die Abfälle von diesen Großanlagen. Das ist für mich Sondermüll, der genauso regeneriert gehört wie Industrieabwasser. Und da fehlt es halt noch dran.
Besten Dank. Kommen wir nun zur Schlussfrage, zur Abschlussfrage. Welche Handlungen in Ihrer Vergangenheit würden Sie aus heutiger Sicht nicht mehr setzen?
Ja, vieles macht man eh nicht mehr, was man früher, wo man sich früher keine Gedanken drüber gemacht hat, nur Flüssigkeiten entsorgen irgendwo, ja, das macht man halt nicht mehr, oder Batterien in normalen Hausmüll schmeißen. Mhm. Das sind so Sachen, die man einfach im Laufe der Zeit aus dem Verständnis heraus abgeschafft hat, dass man da doch mehr mitdenkt. Mülltrennung hat früher sich keiner so mich gekümmert, ja. Oder alles in Müll reingeschmissen. Und solche Sachen sind natürlich schon im Laufe der Zeit präsenter geworden oder selbstverständlich geworden. Leider noch nicht bei jedem und bei allen, aber das ist ein Ansatz, wo man noch immer was verbessern kann.
Vielen lieben Dank. Das war ein Interview mit Gerhard Krüger und ich bedanke mich noch einmal.